Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kill Around the World. Wir sind Sina
und Jacqueline und wir sind zwei Freundinnen, die auf True Crime stehen und beschlossen haben, einen Podcast zu starten.
Genau, und wir nehmen euch mit auf einen Trip rund um die Welt im True Crime Style. Alle Triggerwarnungen findet ihr in der Folgenbeschreibung. Wir wollen euch nicht spoilern, aber wer Bedenken hat, bitte nachsehen, weil lieber gespoilert als getriggert. Wir sind ja schon in Staffel 2 und wir gehen jetzt von A bis Z. Und wir sind jetzt mittlerweile schon beim Buchstaben C und ein Zufallsgenerator hat dafür die Tatwaffe einen Colt Revolver rausgesucht. Und Chucky, du hast dazu Fakten.
Chuckys Fakten, die manchmal keine Fakten sind.
Der Colt Revolver gehört zu den wenigen Waffen, deren Geschichte fast unheimlicher wirkt als die Verbrechen, in denen er auftaucht. Seine Erfindung beginnt beinahe mythisch. Samuel Colt soll die Idee für den drehbaren Zylinder bekommen haben, als er auf einem Schiff das Steuerrad beobachtete. Eine Konstruktion, die einrastet, sich weiterdreht und wieder einrastet. Eine simple Mechanik, geboren aus einer Eingebung. Was damals niemand ahnte, diese Idee würde das Machtgefüge des 19. Jahrhunderts für immer verändern. Gott schuf die Menschen, aber Samuel Colt machte sie gleich, hieß es damals. Plötzlich war jeder Mann, jede Frau, egal ob kräftig oder schwach, reich oder arm, in der Lage, binnen Sekunden mehrere Schüsse abzufeuern. Eine erschreckende Gleichheit, die in vielen Städten so gefürchtet war, dass die Orte wie Dodge City Schilder aufstellten, auf denen stand »No Guns in Town«. Je mehr Menschen den Colt nutzten, desto dunkler wurden die Geschichten, die sich um ihn rankten. Manche frühe Modelle waren so unberechenbar, dass sie gleich mehrere Kammern gleichzeitig zündeten. Ein sogenanntes Chainfire. Eine winzige Fehlzündung, ein Funke zu viel. Und der Revolver verwandelte sich in eine kleine Explosion in der Hand seines Besitzers. Einige Sheriffs beschrieben solche Fälle später als Momente, in denen die Waffe selbst das Urteil sprach. Noch gespenstischer sind die Geschichten, in denen der Colt nicht explodierte, sondern über Jahrzehnte überdauerte. Ermittler fanden immer wieder Revolver, die in Flüssen versenkt worden waren und Jahrzehnte im Schlamm lagen. Der Stahl war verrostet, die Mechanik schwergängig, aber oft funktionierte der Revolver noch. Diese Mörder ohne Fingerabdrücke, in Anführungszeichen, tauchten in Fällen wieder auf, die längst kalt geworden waren. Stumme Zeugen, die zu lange geschwiegen hatten. Eine der unheimlichsten Legenden erzählt vom sogenannten Gambler's Colt aus New Orleans, einem Revolver, der im Umfeld einer berüchtigten Spielhülle immer wieder auftauchte. Eine Spielhülle ist ein illegales oder zwielichtiges Glücksspielhaus, also ein Ort, an dem heimlich oder außerhalb des Gesetzes gespielt wurde. Meistens Poker, Würfelspiele oder andere Glücksspiele.
Ganz blöde Frage, das heißt Spielhöhle, oder?
Nein.
Hölle. Okay.
Ich war nämlich auch verwirrt. Als ich das gelesen habe, dachte ich mir, Hölle? Meinten die das wirklich? Und dann habe ich das nochmal nachgegoogelt und also deswegen nochmal die Erklärung. Ja, es heißt Hölle, also mit zwei L. Und genau. Und das war halt so ein illegales Glücksspielhaus. Man sagt, er sei in insgesamt 9 Morde verwickelt gewesen. Nach jeder Tat wechselte er den Besitzer, mal durch ein verlorenes Spiel, mal aufgrund offener Schulden, also der Revolver, mal durch einen schnellen Diebstahl. Als die Polizei die Waffe endlich sicherstellen konnte, war der Griff so stark abgegriffen, dass er keinerlei Fingerabdrücke mehr enthielt. Es wirkte, als hätte jede Hand, die ihn führte, nur darauf gewartet, ihn an die nächste weiterzureichen. All diese Geschichten, all diese Spuren, all diese Mythen machen den Colt bis heute zu einer Waffe, die mehr ist als ein Stück Metall.
Ich musste jetzt vor allem bei der letzten Story, da die Harry Potter Reference, der Elderstab, der was immer weitergegeben wird und jeder begeht irgendwelche Verbrechen damit oder er wird mit Gewalt entwendet. Oh, ja, vielen herzlichen Dank für Shakis Fakten. Und ich würde sagen, dann starten wir in unseren Fall rein, wo ein Colt Revolver auch die Tatwaffe war. Kill around the world. Der 16. Juni 1991 ist ein Sonntag, der in Denver, Colorado, wie jeder andere strahlende Sommertag beginnt. Es ist Vatertag, ein Tag der Familie, der Freude und der gemeinsamen Grillfeste unter dem weiten blauen Himmel der Rocky Mountains. Doch während die meisten Menschen in der Stadt noch friedlich schlafen oder sich auf das Frühstück vorbereiten, braut sich im Herzen des Finanzviertels von Denver eine Tragödie zusammen, die die Stadt für immer verändert. Schauplatz ist der United Bank Tower, ein markantes 52-stöckiges Gebäude, das aufgrund seiner Form oft als Cash Register Building, also das Registrierkassengebäude, bezeichnet wird. In den tiefen unterirdischen Gängen dieses Wolkenkratzers findet an diesem Morgen ein Verbrechen statt, das so präzise, so eiskalt und so rätselhaft ist, dass es bis heute als einer der spektakulärsten Cold Cases in der Geschichte der Vereinigten Staaten gilt. Liebe Shaki und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zum Vatertagsmassaker von Denver. Die Ereignisse dieses Tages beginnen eigentlich schon viel früher, als es die ersten offiziellen Polizeiberichte vermuten lassen. Bereits um 4 Uhr morgens schrillt ein Alarm in einem Lagerraum im zweiten Untergeschoss des United Bank Towers. Die elektronischen Aufzeichnungen der Bank zeigen, dass ein Wachmann in der Sicherheitszentrale diesen Alarm bemerkt, ihn jedoch einfach ausschaltet, ohne eine Inspektion vor Ort durchzuführen. Man kann heute nur darüber spekulieren, ob dies bereits ein erster Test des Täters ist, um die Reaktionszeit und die Aufmerksamkeit des Sicherheitspersonals zu prüfen, oder ob es ein reiner Zufall ist. Es herrscht eine gespenstische Ruhe in dem riesigen Komplex, in dem an diesem Feiertag nur ein minimales Team anwesend ist. Um 9.14 Uhr wird diese Ruhe endgültig gebrochen. An einem Sicherheitstelefon auf der Straßenebene, direkt neben einem seitlichen Lastenaufzug, hebt ein Mann den Hörer ab. Er wählt die interne Nummer der Wachzentrale. Als sich ein Wachmann meldet, identifiziert sich der Anrufer mit ruhiger, autoritärer Stimme als Robert Bordwell, ein Vizepräsident der Bank. Er bittet darum, eingelassen zu werden. Der Name ist perfekt gewählt, denn Robert Bordwell existiert wirklich. Doch was der Wachmann am anderen Ende der Leitung nicht wissen kann, der echte Bordwell befindet sich zu diesem Zeitpunkt mit seiner Familie im Urlaub tief in den Bergen von Colorado. In der Wachzentrale nimmt William McCollum Jr., ein 33-jähriger Sicherheitsmitarbeiter, den Anruf entgegen. Ohne Verdacht zu schöpfen, verlässt er seinen Posten und fährt mit dem Lastenaufzug nach oben, um den vermeintlichen Vorgesetzten die Tür zu öffnen. Es ist ein Akt der Höflichkeit und des Gehorsams, der ihn das Leben kostet. Als sich die Tür des Aufzugs auf Straßenebene öffnet, blickt William McCollum Jr. nicht in das Gesicht eines Bankdirektors, sondern in den Lauf eines Colt Revolvers. Der Täter, ein Mann in den späten 50ern oder frühen 60ern, trägt einen hellbraunen Fedora-Hut, eine verspiegelte Sonnenbrille und einen grauen Sportmantel. Ein auffälliges Detail ist ein Pflaster auf seiner linken Wange. Mit vorgehaltener Waffe zwingt der Unbekannte William McCollum Jr. wieder in den Aufzug zu steigen und in das unterste Stockwerk, das Subbasement, zu fahren. Dort angekommen, im Halbdunkeln der Versorgungsräume, geschieht das erste Unfassbare. Der Täter zwingt William McCollum Jr. in einen Lagerraum. Ohne zu zögern, feuert er. William McCollum Jr. wird eiskalt hingerichtet. Der Mörder versteckt die Leiche hinter Kisten und Vorräten, um keine Aufmerksamkeit zu erregen, und entwendet McCollums elektronische Schlüsselkarte. Diese Karte ist der Generalschlüssel zum Herzen der Bank, der dem Täter nun Tür und Tor zu den sichersten Bereichen öffnet. Der Täter bewegt sich nun mit einer unheimlichen Sicherheit durch die labyrinthartigen Gänge, als hätte er selbst Jahre in diesem Gebäude verbracht. Um 9.20 Uhr löst er einen weiteren Alarm aus, als er ein Treppenhaus betritt. Doch er weiß genau, dass ihm die elektronische Karte und seine Verkleidung genügend Zeit verschaffen. Er steuert direkt auf den Bereich zu, in dem sich der Tresor und der Hauptwachraum befindet. Hier trifft er auf die nächsten Zeugen seines Verbrechens. In einem kleinen Batterieraum, einem technischen Kontrollzentrum tief im Fundament des Turms, befinden sich zwei weitere Wachmänner. Der 41-jährige Philip Mankoff und der erst 21-jährige Scott McCarthy. Man muss sich die Dramatik dieser Sekunden vorstellen. Die beiden Männer sind völlig unbewaffnet. Die Bank hat erst ein Jahr zuvor ihre Politik geändert und dem Sicherheitspersonal die Waffen entzogen. Sie haben gegen den entschlossenen, bewaffneten Eindringling nicht den Hauch einer Chance. Der Täter drängt Philip Mankoff und Scott McCarthy in die Enge des Raums und schießt. Beide Männer sterben an Ort und Stelle, getroffen von mehreren Kugeln aus einem 38-Kaliber Colt Trooper Revolver. Doch das Morden ist noch nicht vorbei. Während Philip Mankoff und Scott McCarthy im Batterieraum liegen, kehrt der vierte Wachmann, der ebenfalls erst 21-jährige Todd Wilson, von seinem Rundgang zurück. Er muss die Schüsse gehört haben, doch bevor er reagieren oder Hilfe rufen kann, wird er vom Täter überrascht. Todd Wilson wird im Flur, nur wenige Meter von seinen toten Kollegen entfernt, niedergestreckt. Er ist das vierte Todesopfer an diesem blutigen Vormittag. Die Präzision des Schützen ist erschreckend. Von 18 abgegebenen Schüssen treffen 17 ihr Ziel. Es ist die Tat eines Profis, eines Mannes, der genau weiß, wie man eine Waffe handhabt und wie man Menschen unter Druck ausschaltet. Nachdem er das gesamte Sicherheitspersonal ausgeschaltet hat, wendet sich der Täter seinem eigentlichen Ziel zu. Um 9.48 Uhr öffnet er die schwere Tresortür. Im Inneren befinden sich 6 zivile Bankangestellte, die damit beschäftigt sind, Bargeldlieferungen für den nächsten Tag vorzubereiten. Die Angst in diesem Moment ist unbeschreiblich. Der Mann mit dem Fedora und dem Pflaster im Gesicht tritt ein und befiehlt allen, sich mit geschlossenen Augen auf den Boden zu legen. Interessanterweise zeigt der Täter hier ein völlig anderes Gesicht. Während er die Wachmänner ohne Zögern exekutiert hat, lässt er die zivilen Angestellten alle am Leben. Er zwingt den Tresormanager, eine Tasche mit Bargeld zu füllen. Insgesamt erbeutet er etwa 200.000 US-Dollar. Das Erstaunliche daran, im Tresor befinden sich zu diesem Zeitpunkt über 2 Millionen Dollar in Bar. Der Täter nimmt jedoch nur einen Bruchteil davon mit. Es wirkt fast so, als hätte er eine ganz bestimmte Summe im Kopf gehabt, eine Menge, die genau in seine Tasche passt oder die er unauffällig transportieren kann. Um 9.56 Uhr bereitet der Täter seine Flucht vor. Er treibt die 6 verängstigten Angestellten in eine sogenannte Mantrap, eine Sicherheitsschleuse zwischen 2 schweren Stahltüren. Er verriegelt die Schleuse von außen und sammelt akribisch alle benutzten Patronenhülsen vom Boden auf, um keine forensischen Spuren zu hinterlassen. Dann verschwindet er lautlos in den Straßen von Denver, während die Stadt draußen langsam zum Leben erwacht. Erst um 10.16 Uhr gelingt es den eingesperrten Angestellten, die Tür der Schleuse mit einem abgebrochenen Löffel aufzuhebeln und Hilfe zu rufen. Doch zu diesem Zeitpunkt ist der Täter längst untergetaucht. Wenn wir über das Vatertag-Massaker sprechen, dürfen wir niemals vergessen, wer die Männer sind, die gestorben sind. Es sind nicht nur Namen in einem Polizeibericht, es sind Väter, Söhne, Freunde und Ehemänner, deren Leben an einem einzigen Vormittag brutal ausgelöscht wurde. Die emotionale Wucht dieser Tat wird besonders deutlich, wenn man sich vor Augen führt, dass 3 dieser Männer selbst Väter sind und an genau dem Tag sterben, der sie eigentlich ehren soll. Philip Mankoff ist mit 41 Jahren der erfahrenste in der Gruppe. Er ist ein Fels in der Brandung für seine Kollegen, ein Mann, der Ruhe ausstrahlt und seinen Job mit Stolz erfüllt. Er hinterlässt eine Lücke, die niemals gefüllt werden kann. Sein Tod im Batterieraum ist ein Schock für alle, die ihn kennen. William McCullum Jr. ist 33 Jahre alt, ist derjenige, der den Dienst am Telefon versieht. Er ist ein pflichtbewusster Mann, der nur deshalb stirbt, weil er an das Gute im Menschen glaubte und einem vermeintlichen Vorgesetzten helfen will. Dass seine Leiche so respektlos in einem Lagerraum versteckt wird, fügt dem Leid seiner Angehörigen noch eine weitere Ebene der Grausamkeit hinzu. Am herzzerreißendsten ist jedoch die Geschichte von Scott McCarthy und Todd Wilson, die beide erst 21 Jahre alt sind. Die beiden jungen Männer sind nicht nur Kollegen, sie sind im Privatleben praktisch unzertrennlich. Sie haben ihre gesamte Zukunft noch vor sich. Für Scott McCarthy ist dieser Sonntag ein ganz besonderer Tag. Es ist sein allererster Arbeitstag in der Bank. Er hat seinen Dienst um 6 Uhr morgens angetreten, voller Stolz über seine neue Stelle. Todd Wilson ist ebenfalls erst seit kurzem dabei. Dass zwei so junge Freunde gemeinsam in den Tod gehen müssen, erschüttert ganz Colorado. Sie sterben unbewaffnet, ohne die Chance, sich zu wehren, wenn sie versuchen, einen Job zu erledigen, der sie eigentlich auf ein langes Berufsleben vorbereiten soll. Kommen wir zum Hauptverdächtigen. Schon bald nach der Tat richtet sich der Fokus der Ermittler auf eine ganz bestimmte Person. Er ist kein Unbekannter, sondern jemand, der das System von innen kennt. Die Rede ist von James W. King. Um zu verstehen, warum die Polizei so sicher ist, dass er der Täter ist, muss man sich seinen Hintergrund ansehen. James King ist 54 Jahre alt und ein hochdekorierter, pensionierter Polizist aus Denver. Er hat 25 Jahre lang bei der Polizei gedient und es bis zum Sergeant gebracht. Nach seiner Pensionierung im Jahr 1986 hat er als Teilzeitwachmann im United Bank Tower gearbeitet. Genau in dem Gebäude, das nun Schauplatz des Massakers war. Er kennt jede Ecke, jeden Code und jede Schwachstelle des Turms. Tatsächlich hat er den Job erst 10 Monate vor dem Überfall aufgegeben. Die Ermittler des FBI und Detektiv John Priest stoßen bei ihren Nachforschungen auf eine Reihe von verstörenden Indizien. King ist hoch verschuldet. Er und seine Frau haben kurz zuvor Privatinsolvenz angemeldet und Kreditkartenrechnungen in Höhe von $25.000 lasten schwer auf ihm. Zudem ist King als scharfer Kritiker der Bank bekannt. Er hat sich oft lautstark darüber beschwert, wie beschissen die Sicherheitsvorkehrungen seien, und er ist besonders wütend darüber, dass die Wachen entwaffnet worden sind. Unter der Leitung des stellvertretenden Bezirksstaatsanwalts Bill Buckley baut die Ankläger eine Kette von Indizien auf. Ein entscheidendes Puzzleteil ist die Waffe. King besitzt einen 38 Colt Trooper Revolver, genau den Typ, der für die Morde verwendet wird. Als die Polizei aber danach fragt, behauptet er, habe die Waffe in den Müll geworfen, weil sie einen Riss im Zylinder gehabt habe. Noch seltsamer ist, auch sein offizieller Polizeigürtel und die Vorrichtungen zum schnellen Nachladen der Waffe sind verschwunden. Er behauptet einfach, er habe sie weggeworfen, weil er sie nicht mehr brauche. Dann sind da noch die Kugeln. Am Tatort findet die Polizei 18 Projektile von 5 verschiedenen Herstellern. Das ist extrem ungewöhnlich für eine Tatwaffe, aber es passt perfekt zu einer alten Gewohnheit bei der Polizei von Denver. Die Beamten werfen ihre übrig gebliebene Munition oft in gemeinsame Eimer und laden ihre Waffen daraus wieder auf. Das heißt, es sind unterschiedliche Projektile dabei. Für die Staatsanwaltschaft ist das ein Beweis, dass der Täter ein ehemaliger Polizist aus Denver sein muss. Auch der Name, den der Täter benutzt, ist kein Zufall. Robert Bardwell ist ein echter Vizepräsident der Bank. Dieser Bardwell hat am 13. August 1990 den Verlust seiner Zugangskarte gemeldet. James King hat die Bank am 12. August offiziell verlassen. Nur einen Tag zuvor. Bardwell sagt außerdem, dass die Wachen regelmäßig direkt an seinem Büro vorbeipatrouillieren. Ein FBI-Experte, Lloyd Cubison, berichtet zudem, dass er das Volumen der Beute ausgerechnet hat. Die $200.000 nehmen einen Raum von 1.009 Kubikzoll ein. King mietet am Tag nach der Tat ein neues Schließfach mit einem Fassungsvermögen von exakt 1.000 Kubikzoll. Für die Staatsanwaltschaft ist das kein Zufall. Er hat genauso viel Geld mitgenommen, wie in das Fach passt. Im Jahr 1992 beginnt der Prozess gegen James W. King. Es ist eine der ersten Verhandlungen, die komplett auf Court TV übertragen werden. Doch die Anklage hat die Rechnung ohne das Verteidigerduo Walter Garish und Scott Robinson gemacht. Walter Garish ist ein legendärer Verteidiger, bekannt für seine theatralischen Auftritte. Er zerpflückt die Argumente der Staatsanwaltschaft Stück für Stück. Zuerst geht er auf die Identifizierung durch die Zeugen ein. 5 der 6 Angestellte haben King zwar erkannt, aber erst nachdem die Polizei ihnen Fotos gezeigt hat, auf denen sie King nachträglich einen Hut und eine Sonnenbrille aufgemalt haben. In einer dramatischen Geste im Gerichtssaal präsentiert Garish den Zeugen ein Foto eines Mannes mit Hut und Sonnenbrille. Keiner kann ihn erkennen. Dann enthüllt Garish, es ist der weltberühmte Schauspieler Harrison Ford. Garish zeigt außerdem auf, dass James King sehr deutliche Muttermale im Gesicht hat. Kein einziger Zeuge hat diese in den ersten Beschreibungen erwähnt. Was bedeutet, wenn schon niemand einen weltberühmten Schauspieler auf einem Foto erkennen kann, wie sollen sie dann erkennen, ob James King tatsächlich der Mann ist, den sie suchen? Garish bringt noch ein weiteres Argument vor. Er ruft James Prado auf, den ehemaligen Sicherheitschef der Bank. Prado sagt aus, dass die Mantrap, also die Sicherheitsschleuse, in die der Täter die Angestellten gesperrt hat, erst eingebaut wurde, nachdem King die Bank bereits verlassen hatte. King hätte also gar nicht wissen können, wie man diese Schleuse so fachmännisch bedient. Auch die Karte der Bank, die man bei King findet, also der hatte so Blueprints zu Hause, ist laut Prado Standard für jeden Wachmann gewesen, um sie darauf vorzubereiten, wie der Lageplan ist. Um die Geschworenen vollends zu verunsichern, präsentiert die Verteidigung alternative Verdächtige. Da ist zum Beispiel Dewey Colvin Baker, ein verurteilter Bankräuber, der die Tat gegenüber Reportern einmal gestanden hat. Und noch interessanter, Paul Yuccum. Yuccum ist ebenfalls ein ehemaliger Wachmann der Bank und wohnt weniger als eine Meile vom Tatort entfernt. Bei einer Hausdurchsuchung findet das FBI in seinem Kleiderschrank Munition im Kaliber 38, einen Polizeifunkscanner, gefälschte Dienstmarken und sogar Handgranatenattrappen. Yuccum hat für die Zeit des Überfalls kein Alibi. Am Ende präsentiert Garish noch eine Nachbarin von King. Sie schwört, dass sie ihn am Morgen des Überfalls in seinem Garten gesehen hat, wie er den Rasen mäht. Sie habe ihm sogar einen schönen Vatertag zugerufen. Die Geschworenen sitzen 9 Tage lang in Beratungen fest. Am Ende steht das Urteil nicht schuldig. Die Beweise sind rein indizienbasiert und die Zweifel sind zu groß. James King ist ein freier Mann, aber der Schatten des Verdachts verfolgt ihn für den Rest seines Lebens. James King kehrt in sein Haus in Jefferson County zurück, doch Frieden findet er nie. In den Augen vieler Menschen in Denver ist er der Mann, der mit 4-fachem Mord davongekommen ist. Die Polizei und das FBI lassen ihn nie aus den Augen. Sie überwachen seine Finanzen jahrelang, doch er lebt ein extrem bescheidenes Leben und zeigt niemals Anzeichen von plötzlichem Reichtum. James King stirbt am 21. Mai 2013 im Alter von 77 Jahren an natürlichen Ursachen in einem Hospiz. Bis zu seinem Tod bestreitet er die Tat. Was bleibt, ist ein Cold Case. Die $200.000 sind spurlos verschwunden. Es gibt keine neuen Spuren, keine DNA-Treffer und keine Geständnisse. Die Tragödie des Vatertag-Massakers ist eine Geschichte von verpassten Chancen und eiskalter Planung. Für die Familien der 4 Wachmänner bleibt nur die Erinnerung an ihre geliebten Väter, Söhne und Freunde. Der Überfall auf den United Bank Tower bleibt ein dunkles Kapitel in der Geschichte von Colorado. Ein Verbrechen, das perfekt geplant war und dessen Echo noch heute durch die Straßen von Denver hallt. Und das, liebe Shaki und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, war das Vatertagsmassaker von Denver.
Dieser Fall macht mich ein bisschen fertig. Ja, weil es einerseits, weil es ein Cold Case, also natürlich auch, weil es ein Cold Case ist. Was ich mir am Anfang noch, gleich gedacht habe, wo du das erzählt hast, war, also ich glaube ja schon, dass er das war. Also ist jetzt meine Vermutung jetzt einfach. Und dann denke ich mir, wenn der das alles so gut gewusst hat, also der wusste ja, wo das Geld ist, wie man da hinkommt, wo die Wachen stehen und so weiter. Hätte man wirklich so viele Menschen dabei umbringen müssen? Also das war halt mein Gedanke, wo ich mir dachte, ja, der hätte das wahrscheinlich auch anders schaffen können, dass der da einfach so sich reinsneakt, das Geld holt und halt wieder verschwindet. Und ja, ich finde es voll krass, dass der dann wirklich auf freien Fuß geblieben ist, weil ich finde schon, dass sehr viele Dinge für ihn sprechen. Aber man hat es halt nicht bis zum Schluss beweisen können. Denkst du, er war's?
Ja, also ich habe jetzt, es gibt genaue Berichte davon, was die Staatsanwaltschaft vorgebracht hat und was die Verteidigung vorgebracht hat. Und die Liste ist wirklich elendlang auf beiden Seiten. Von Verteidigung von James bis hin zur Verurteilung von James. Es gibt auch noch so Sachen wie, James hat einen Tag nach der Tat seinen Schnauzbart abrasiert, den er 25 Jahre lang getragen hat. Ja, dann gibt es noch die Sache, dass er zum Beispiel behauptet hat, er hat im Community Center zu der Tatzeit Schach gespielt. Allerdings ist schon seit Jahren dort nicht mehr Schach gespielt worden. Und der Schachverein hat das Community Center schon seit Jahren nicht mehr betreten. Also ist sein Alibi falsch. Auf der anderen Seite sagt seine Nachbarin wieder, sie hat ihn gesehen. Vielleicht hat er auch dich einfach nur im Tag geirrt. Es ist halt irgendwo, ich meine, das FBI hat ihn ja wirklich jahrzehntelang danach noch oder über ein Jahrzehnt in Beobachtung gehabt. Und er hat wirklich immer Schulden gehabt, hat arm gelebt oder relativ, ja, minimalistisch eigentlich gelebt. Das Geld ist nie aufgetaucht, er hat nie seine Schulden komplett beglichen, wo ich mir denke, okay, er hat 200.000 US-Dollar gestohlen, hat sie aber dann nie verwendet. Oder hat er sie in so, so kleinen Stücken verwendet, dass es einfach nicht aufgefallen ist. Ich bin bei diesem Fall wirklich wahnsinnig zwiegespalten gewesen. Auf der einen Seite, wenn man sich die ganzen Indizien ansieht, denkt man sich, ja, hundertprozentig ist das gewesen. Und dann kommt die Verteidigung, wo ich mir denke, oh, okay, vielleicht doch nicht. Also wie zum Beispiel dieser Lageplan, das wurde nämlich von der Staatsanwaltschaft ganz, ganz groß aufgeblasen, dass er diese Blueprints der Bank zu Hause hatte. Und das war für ganz viele so das Indiz schlechthin. Er hat das vorher geplant und so weiter. Bis dann der Präsident der Bank gekommen ist und gesagt hat, ja schon, aber jeder Wachmann bekommt diesen Lageplan. Die müssen ja wissen, wohin sie gehen. Das ist ganz normal, dass der den zu Hause hatte. Also,
Ja, bei mir scheiden sich auch so die Geister. Ich denke mir auch auf der einen Seite, der war's. Aber so wie du halt sagst, es spricht halt, also es ist komisch. Ich finde, dieser Punkt mit dem Geld, das fand ich auch zum Schluss am komischsten, dass der das nicht verwendet hat. Oder so wie du sagst, in so kleinen Stücken, dass man es halt nicht gemerkt hat. Ich meine, der wusste vielleicht auch, dass er überwacht wird oder hat sich's vielleicht auch denken können. Vielleicht liegen die ja irgendwo noch, die 200.000. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was mit so Postfächern passiert, wenn da jemand stirbt. Also ich denke, ich weiß nicht, werden die dann aufgemacht? Wird dann da reingeschaut? Haben die da jemals reingeschaut? Also ich denk schon, oder?
Also das Fach, was er gemietet hatte, das haben sie auf alle Fälle aufgemacht, da war nichts drin. Und der muss das ja wohl, der wird es woanders hingebracht haben.
Ich wollte gerade sagen, der wird ja nicht so blöd sein und das Geld dann in diesem Postfach liegen lassen. Aber vielleicht hat es ja vergraben oder so, ich weiß nicht. Oder, ja, keine Ahnung. Komisch. Ja, macht mich fertig, der Fall. Ich glaube, da werde ich heute noch drüber nachdenken, am restlichen Tag.
Ja, ich war total begeistert, dass ich den Fall entdeckt hatte, weil Colt Revolver ist doch ein bisschen spezifischer und es hat so ein paar Fälle gegeben und die waren so irgendwie, es klingt jetzt total böse, aber so 0815 Fälle, so Mann erschießt Frau oder da wurde, was war das eine... Er hatte Schulden und hat daraufhin jemanden erschossen, bla bla bla. Wo du dachtest, so, ja, cool. Tja, sind halt so irgendwo Fälle, die hörst du nicht nur einmal, die hörst du ein paar Mal. Und dann kam eben dieser Bankraub und ich dachte mir so, ja, der wird's. Der ist ein Cold Case, der ist bis heute nicht geklärt. Man hat keine Ahnung, was passiert ist wirklich. Und du bist so zwiegespalten am Ende. Was war es nicht? Keine Ahnung. Ja. Das war's wieder mit unserem Fall. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ihr könnt gerne ein Feedback da lassen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.